Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied aus dem dritten Teil, die Anwendung der Naherwartung, den dritten Teil des 14. Kapitels und damit den Schluss dieses wertvollen Buches. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 14, Teil 3. Die Verheißung an Sardes. Wir lesen in Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Muss ein wiedergeborener Christ Angst haben, aus dem Buch des Lebens gestrichen zu werden und wieder verloren zu gehen? Nein, der Zusammenhang macht das deutlich. In Sardes gab es Christen, die in Wirklichkeit keine waren. Wir lesen in Offenbarung 3, Vers 1, Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, und bist doch tot. Es ist also möglich, sich Christ zu nennen und keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Wer ein Namenchrist bleibt, ist nie ein Überwinder geworden, und sein Name wird aus dem Lebensbuch ausgelöscht werden. Wer aber Christus sein ganzes Leben gibt, der bekommt das weiße Kleid seiner Gerechtigkeit. Sein Name bleibt im Lebensbuch eingetragen, und deshalb wird er im Himmel ausgerufen werden vor dem Vater und den Engeln. Alle Menschen stehen von Grundlegung der Welt an im Lebensbuch geschrieben. Warum? Weil Jesus mit seinem vergossenen Blut den Kaufpreis für alle Menschen bezahlt hat. Er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, sagt Johannes 1, Vers 29. Darüber hinaus will Gott nicht, dass irgendjemand verloren geht, sagt 1. Timotheus 2, Vers 4. Wer die angebotene Erlösung in Jesus Christus im Laufe seines Lebens annimmt, bleibt unauslöschlich im Lebensbuch stehen. Wer sie aber verwirft, dessen Name wird daraus gestrichen werden. Im 2. Petrusbrief ist zum Beispiel von solchen Menschen die Rede. Wir lesen dort in Kapitel 2, Vers 1, Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Meines Erachtens waren diese falschen Lehrer nie von Neuem geboren, denn es steht geschrieben, dass sie den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Im Grunde genommen sind alle Menschen durch Jesu vergossenes Blut erkauft. Aber nicht alle Menschen nehmen die Erlösung im Glauben an. Darum hat der Herr Jesus bei der Einsetzung des Abendmahls nicht von allen, sondern von vielen gesprochen. Dort in Matthäus 26, Vers 28 lesen wir, Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wer die Botschaft des Evangeliums nur hört, aber nicht aufnimmt und sein Leben darauf einstellt, der ist kein wahrer Christ. Offenbarung 3, Vers 3 heißt, Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Muss der Herr Jesus auch ihnen sagen, du hast doch die Botschaft empfangen, nimm sie endlich auf. Welch eine Ermahnung für jeden von uns. Denn auch unter uns gibt es solche, die das Evangelium wohl empfangen, aber noch nicht aufgenommen haben. Die Verheißung an Philadelphia. In Offenbarung 3, Vers 11 und Vers 12 lesen wir: Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. In der Antike hatten Tempel oft prächtige Säulenhallen, auf denen die Namen von Wohltätern für das Volk eingraviert waren. Die beiden Säulen im Tempel Salomos trugen ebenfalls Namen, und zwar hieß die eine Jakin, was so viel heißt wie er befestigt, und die andere Boaz, was heißt, in ihm ist Stärke. Diejenigen, die überwinden, festhalten und bei Jesus bleiben, werden einen Siegeskranz erhalten und im Tempel Gottes zu einer Säule werden. Das ist ein Bild für die ewige Sicherheit im Tempel Gottes und des Lammes im himmlischen Jerusalem. Zu diesen Überwindern sagt der Herr Jesus: Ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Einerseits heißt der Name Jesu bei seiner Wiederkunft das Wort Gottes. Andererseits trägt er einen Namen, der noch nicht bekannt ist. Wir lesen davon in Offenbarung 19, die Verse 12 und 13. In der ewigen Herrlichkeit werden alle Versprechen des Wortes Gottes für die Seinen in Erfüllung gegangen sein. Aber es wird darüber hinaus in der Person des Herrn Jesus Christus noch wunderbare Tiefen geben, die wir heute noch nicht fassen können. Die Verheißung an Laodicea. In Offenbarung 3, die Verse 20 bis 22 lesen wir: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieses Versprechen übersteigt allen Verstand. Wiederum ist es den Gepflogenheiten des biblischen Alltags entnommen. So saßen die orientalischen Könige bei großen Empfängen nicht auf Thronen, die nur einer Person Platz boten, sondern auf breiten Sitzen. Besonders geehrte Gäste wurden gerufen, sich neben den König zu setzen, und der Glanz seines Ruhmes umstrahlte dann auch sie. Jesus hat sich auf den Thron seines Vaters gesetzt. Er sitzt nun zur Rechten der Majestät in der Höhe. Hebräer 1, Vers 3. Priester im Alten Bund durfte nicht sitzen, denn ihr Opferdienst beschäftigte sie immer wieder aufs Neue. Jesus aber hat sich gesetzt, weil er sein Werk auf ewig vollbracht hat und nun von diesem ausruhen kann. Solange wir hier auf Erden sind, lohnt es sich, jeder Lauheit abzusagen, brennend im Geist zu sein und die Tür für den Herrn Jesus weit offen zu halten. Durch sieben Versprechen hat sich der erhöhte Herr verbunden, den Überwindern in der Ewigkeit Wunderbares zu geben. Wollen Sie nicht heute, jetzt auf sein Wort und Liebesangebot eingehen und ein Überwinder werden? Haben Sie die erste Liebe zum Herrn verlassen? Oder die Fleischeslust der Nikolaiten toleriert? Oder sind Sie in Ihrem Glauben lau und oberflächlich geworden? Dann gehorchen Sie dem, was der Herr sagt. Tue Buße. Denn es steht so unendlich viel auf dem Spiel. Wenn Sie noch nicht von Neuem geboren sind, dann ergreifen Sie jetzt den Herrn Jesus als Ihren Erlöser, Heiland und Herrn. Überwinden Sie Ihre Bequemlichkeit. Überwinden Sie die schrägen Blicke von Freunden, Bekannten und Verwandten und schlagen Sie ein in die durchbohrte Hand Jesu. Er will Ihnen alle Verfehlungen vergeben, denn er hat dafür bezahlt, als wenn er sie selbst begangen hätte. Kommen Sie zu Jesus. Entscheiden Sie sich, ein Kind Gottes zu werden, das heute und morgen überwindet und einmal für alle Ewigkeit empfängt, was Jesus den Überwindern verheißen hat. Ja, ich komme bald. Offenbarung 22, Vers 20 sagt: Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ja, es steht schon so lange in der Bibel, dass er bald kommt, und immer noch warten wir auf die Entrückung. Bereits unsere Väter in Christus erwarteten mit Sehnsucht die Wiederkunft Jesu. Sie rechneten zu ihren Lebzeiten damit, beteten darum, verkündigten es mit großer Freude und machten auf die Zeichen der Zeit aufmerksam. Sie sind bereits lange beim Herrn. Sie wollten so gerne überkleidet werden, stattdessen wurden sie entkleidet, wie wir es in 2. Korinther 5, die Verse 2 bis 4 lesen. Wir sind nun in ihre Fußstapfen getreten, verkündigen es weiter und beten dafür. Werden wir seine Wiederkunft erleben? Hand aufs Herz, wollte sich bei uns nicht schon manchmal eine gewisse Enttäuschung einschleichen oder Zweifel sich Raum verschaffen? Vielleicht sogar Resignation? Bald oder schnell? Manche Ausleger sind der Ansicht, dass es nicht heißen sollte: Siehe, ich komme bald, sondern: Siehe, ich komme rasch bzw. schnell. Denn es heißt in Offenbarung 1, Vers 1 nach der Schlachterübersetzung: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt. Sie schlussfolgern daraus, Jesus habe damit gemeint, dass, wenn die Ereignisse der Offenbarung eintreffen, sie in schneller, das heißt rascher Abfolge geschehen würden. Aber ist das nicht Wortklauberei? Bedeutet nicht rasch und bald dasselbe? Wenn mein Vater mir früher sagte: Norbert, bitte warte hier auf mich, ich komme rasch, schnell zurück, dann glaubte ich nicht, dass mein Vater zurückgerannt käme, sondern dass er bald wiederkommen würde. Dass mit rasch auch bald gemeint sein kann, machen nicht nur die verschiedenen Übersetzungen deutlich, die da sagen: rasch, bald, in Kürze, in Bälde, sondern auch der diesbezügliche thematische Zusammenhang an anderen Stellen der Offenbarung. Denn so steht gleich zwei Verse später in Kapitel 1, Vers 3: Denn die Zeit ist nahe. In Kapitel 22 heißt es viermal: Siehe, ich komme bald, Vers 7. Denn die Zeit ist nahe, Vers 10. Und siehe, ich komme bald, Vers 12. Ja, ich komme bald, Vers 20. Im Jakobusbrief lesen wir in Kapitel 5, Vers 8: Die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und in Vers 9 heißt es: Siehe, der Richter steht vor der Tür. Und im Hebräerbrief steht in Kapitel 10, Vers 37: Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Beides ist richtig. Vergleichen Sie dazu Jesaja 5, Vers 19: Er lasse eilends und bald kommen sein Werk. Der Herr kommt sowohl bald als auch rasch, und dann werden sich die Ereignisse plötzlich überstürzen. So sagt Jesus in Lukas 21, Vers 35: Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und in Jesaja 60, Vers 22 spricht der Prophet über dieselbe Zeit, die auch in der Offenbarung beschrieben wird. Dort heißt es: Der Kleinste wird zu tausend werden und der Geringste zu einem starken Volk. Ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Wenn aber bald und rasch Warum ist er dann immer noch nicht gekommen? Wir wollen versuchen, einige Hinweise zu geben. Erstens, weil Gott zeitlich mit anderen Maßstäben misst. Für ihn sind ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, sagt uns 2. Petrus 3, Vers 8. Aus dem Zusammenhang von Hesekiel 36 und 37 geht hervor, dass es bei der darin beschriebenen Sammlung Israels in seine Heimat nicht nur um die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft geht, sondern um die Sammlung zur Einführung in das messianische Reich. Diesbezüglich sagt der Herr in Hesekiel 36, Vers 8: Ihr aber, ihr Berge Israels, lasst eure Zweige sprossen und tragt eure Frucht für mein Volk Israel, denn sie sollen bald heimkehren. Dieses Bald dauerte von 70 nach Christus, der Zerstörung Jerusalems und der endgültigen Zerstreuung Israels, bis 1948, der Staatsgründung Israels, auch ca. 1900 Jahre. Zweitens, weil Gott aber auch zahlenmäßig mit anderen Maßstäben misst. Die Vollzahl der Heiden muss nach Römer 11, die Verse 25 bis 27, erst in den Leib Christi eingegangen sein. Jesus ist für eine Gemeinde gestorben, die er zu seinem Leib gemacht hat. Jedes Kind Gottes wurde durch die Wiedergeburt Glied an seinem Leib, sagt uns 1. Korinther 12, Vers 13. Wäre der Herr bereits im 1. Jahrhundert zurückgekommen, wäre die Gemeinde zahlenmäßig relativ gering. Nun aber, nach 2000 Jahren, sieht das schon ganz anders aus. Umso größer wird der Lohn seiner Schmerzen sein. Jesaja 53 redet davon, dass der Messias nach seinem Leid Nachkommen sehen soll, dass er die Fülle haben soll, dass er viele gerecht machen wird, dass er viele zum Anteil haben soll und die Starken zum Raub bekommen soll. Die Verse 10 bis 12. Je größer die Gemeinde ist, je größer wird das Lob und die Anbetung für ihn sein. Drittens, Gott misst geografisch anders. Jesus gab den Missionsbefehl mit den Worten aus Matthäus 28, die Verse 19 und 20: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Alle Völker sollten erreicht werden, alle Nationen. Die Botschaft des Evangeliums muss in alle Winkel der Erde vordringen, und erst dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, Vers 14. Viertens, Gottes Maßstab der Liebe ist höher. Der Herr ist langmütig und will nicht, dass jemand verloren geht. Die Frage, warum denn der Herr für unsere Begriffe so lange zuwartet, ist nicht neu. Anscheinend hatten es die Menschen zur apostolischen Zeit auch schon schwer damit. Darum schreibt Petrus ihnen in 2. Petrus 3, Vers 9: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Mit dem Kommen des Herrn sind die Katastrophen der Apokalypse verbunden. Gott wartet in seiner Liebe und Geduld so lange zu, bis es nicht mehr anders geht. Es ist ein göttliches Prinzip, dass die Sünde erst ausreifen muss und der Herr nie vorschnell richtet. Das sehen wir schon bei der Zerstörung Sodoms und Gomorras. Abraham betete und Gott hätte die Städte verschont, wenn auch nur noch 10 Gerechte darin gewesen wären. 1. Mose 19, Vers 31. Der Herr hatte zuvor Abraham gesagt, dass sein Volk 400 Jahre würde warten müssen, bis es ins verheißene Land käme, weil das Maß der Sünden der Amoriter noch nicht voll war. 1. Mose 15, die Verse 13 bis 16. Fünftens, damit jede Generation mit ihm rechnet. Die Bibel sagt, dass der Herr bald kommt, damit es jede Generation für sich vor Augen hat. Alle sollen lebendig bleiben in ihrer Erwartung auf die Rückkehr Jesu und zu ihren Lebzeiten damit rechnen. Sechstens, weil Gott vielleicht etwas anderes meint, als wir denken. Mit der Bezeichnung »Siehe, ich komme bald« oder »rasch« kann auch die Zeit gemeint sein, die in der Offenbarung beschrieben wird, nämlich die Apokalypse. Wenn die Zeit der großen Trübsal gekommen ist, die in der Offenbarung beschrieben wird, dann steht das Kommen Jesu in Herrlichkeit unmittelbar bevor und die damit verbundenen Ereignisse überstürzen sich. Zusammenfassend, die Entrückung kann jederzeit ohne Zeichenankündigung geschehen. Bereits Paulus rechnete damit. Die sich anschließende Trübsal kommt gleichfalls überraschend wie ein Fallstrick oder ein Dieb in der Nacht. Die Menschen, die dann in der Trübsal sind, dürfen aufgrund von Offenbarung 1, Vers 3 wissen, dass jetzt der Herr bald erscheint. Dennoch kommt der Herr Jesus bald. Der Herr hat uns nicht betrogen. Sein unmissverständliches »Ja, ich komme bald« unterstreicht die Zuverlässigkeit und Dringlichkeit seiner Aussage zu allen Zeiten. Jesus selbst hat gesagt, dass das »Ja« ein »Ja« sein soll, in Matthäus 5, Vers 37. Und Paulus sagte es in 2. Korinther 1, die Verse 17 bis 22 ganz ähnlich. Der Herr steht zu seinem Wort. In 2. Korinther 1, die Verse 20 bis 22 lesen wir: Denn so viele Verheißung Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Übrigens steht das Unterpfand des Geistes in Verbindung zur Entrückung. Davon lesen wir in 2. Korinther 5, die Verse 4 und 5, in Epheser Kapitel 1, die Verse 13 und 14 und ebenso in Epheser Kapitel 4, Vers 30. Immer schon gab es Zeitzeichen, aber nie hatten sie solch eine allumfassende und globale Dimension. Heute ist bei allen Ereignissen immer die ganze Welt involviert, so wie Jesus es gesagt hat in Lukas 21, Vers 26, Erdkreis, die auf dem ganzen Erdboden wohnen, Vers 35, die ganze Erde, Offenbarung 13, Vers 3, jeden Volksstamm, jede Sprache, jede Nation, Vers 7, und alle, die auf Erden wohnen, Vers 8, die auf Erden wohnen, Vers 14. Ob es um die Medien und Berichterstattungen geht oder es sich um Katastrophen handelt, ob um Beobachtungen und Registrierungen, ob um Wirtschaftsereignisse oder um die Terror- und Kriegsbedrohungen und vieles andere mehr. Alles erinnert uns an Jesu Worte, ja, ich komme bald. Wir haben keinen Grund zur Resignation, sondern mehr Grund denn je zu rufen, Amen, ja, komm Herr Jesus. So will er es haben. Darum steht es in direktem Bezug zueinander, in Vers 20. Unser Ja sollte die Antwort auf sein Ja sein und nicht vielleicht, weiß auch nicht, eventuell, noch lange nicht, sondern ganz einfach Ja.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den dritten Teil des 14. Kapitels und damit den Schluss dieses wertvollen Buches. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.